Ja, Weihnachtszeit ist eine aufregende Zeit, da kann schon mal etwas vergessen gehen. Also ihr habt natürlich das herausgefunden, wer die ersten Nachfolger von Jesus waren. Also das waren die heiligen drei Könige. Aber ich habe da noch eine Frage, und zwar, wie haben die geheißen? Also ja. Kaspar, Melchior, Kaspar, Melchior und Balthasar. In katholischen Gebieten werden ja über den Türen die heiligen drei Könige angeschrieben, aber das ist eigentlich nur die volkstümliche Lese- und Interpretationsart, die natürlich ich kenne. Eigentlich ist das ein lateinischer Begriff, aber entschuldigt, ich weiß es gar nicht, was es heißt. Aber Kaspar, Melchior und Balthasar, die heiligen drei Könige, um sie ranken sich ja viele Legenden, viele Geschichten, und man erzählt sich so manches. Aber wir möchten heute hören, was die Bibel tatsächlich zu diesen drei Personen sagt. Wir werden heute einige Bibeltexte hören. Und das ganz bewusst, einfach, dass die Texte zu euch sprechen und thematisch die Verknüpfung herstellen. Und jetzt hören wir den Bericht über die heiligen drei Könige aus Matthäus 2, 1 bis 11.
Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und erkundigten sich: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hierher gekommen, um ihn anzubeten. König Herodes war bestürzt, und nicht nur er, sondern alle Einwohner Jerusalems. Er rief die führenden Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie: Wo soll dieser neue König geboren werden? Sie antworteten ihm: Im Buch des Propheten Micha heißt es: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa. Denn aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes die Sternforscher heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie mit diesem Befehl nach Bethlehem: Sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sternforscher nach Bethlehem, und das Unglaubliche geschah: Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und beteten es an. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Ja, es gibt biblische Geschichten, da wissen die Leute mehr, als in der Geschichte steht. Und das ist genauso der Fall mit den drei Königen aus dem Morgenland. Denn es wird nichts gesagt, wie sie geheißen haben. Es werden keine Namen genannt. Die Namensgebung, die geht zurück auf Tertullian, das war ein Kirchenvater im 3. Jahrhundert. Es waren auch keine Könige. Im Gegenteil, es heißt, es waren Magier. Aber Magier, das waren nicht Zauberer, die irgendwelche Hasen aus dem Hut gezaubert haben, sondern das waren Mitglieder einer persischen Priesterkaste. Es waren Sternkundige und Traumdeuter. Es waren Weise und Gelehrte. Darum heißt es eigentlich richtig auch die Weisen aus dem Morgenland, die drei Weisen aus dem Morgenland. Aber es ist auch gar nicht sicher, ob es drei waren. Man geht einfach davon aus, dass es drei waren, weil sie drei Arten von Geschenken mitgebracht haben. Aber wissen tut man das nicht. Und man weiß auch nicht, woher sie kamen. Aber man nimmt an, dass sie aus Babylon waren. Das ist so die beste Erklärung. Also über die Weisen aus dem Morgenland, da gibt es wenig Fakten. Viel Erfundenes, aber in der Bibel steht nicht sehr viel. Aber aus der Bibel herauslesen kann man tatsächlich und mit Grund behaupten, dass sie die ersten Nachfolger von Jesus waren. Und das war eine Entdeckung, die mich begeistert hat, weil es eine Verbindung herstellt, auch zu Weihnachten und Advent. Sie waren die ersten Nachfolger, denn sie sind Jesus in einem gewissen Sinn nachgefolgt, bevor er geboren wurde. Es waren also nicht die Hirten die ersten Nachfolger und natürlich auch nicht die Jünger, sondern diese Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern gefolgt sind, der von dem Kommen des Messias berichtet hat, der aufgeht und das Kommen des Messias ankündigt. Und von diesem Stern, der da aufgeht, dem Stern von Bethlehem sozusagen, von diesem Stern hat Bileam schon im Alten Testament prophezeit. Und das hören wir jetzt aus 4. Mose 24, 15 bis 17.
Dann begann Bileam noch einmal. Dies sagt Bileam, der Sohn Beors. Dies sagt der, dem Gott die Augen öffnet, der Gottes Worte hört und den Höchsten kennt. Der Allmächtige gibt ihm Visionen und er fällt zu Boden und sieht verborgene Dinge. Ich sehe jemanden in weiter Ferne, noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen. Ein Stern steigt auf von den Nachkommen Jakobs, ein Zepter erhebt sich in Israel.
Die Geschichte von Bileam, der von den Moabitern angeheuert wurde, um das Volk Israel zu verfluchen, ist eine spezielle Geschichte. Er wurde da gerufen, weil die Moabiter Angst hatten und sich nicht mehr zu helfen wussten. Und dann dachten sie, ja, wir heuern Bileam an und der soll das Volk Gottes verfluchen, damit wir Ruhe haben vor ihnen. Und er hat es versucht, aber er konnte es nicht. Und beim dritten Mal hat er das Volk Israel gesegnet, anstatt zu verfluchen. Und dann hat er dieses prophetische Wort ausgesprochen über Israel. Er hat von diesem Stern prophezeit, der aufgeht. Und mit diesem Stern war der Messias gemeint, war Jesus gemeint. Und das sagt Jesus selbst in Offenbarung 22, 16. Ich, Jesus, habe meinen Engeln zu dir gesandt, damit du den Gemeinden alles mitteilst. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme aus dem Geschlecht Davids. Ich bin der helle Morgenstern. Also Jesus selbst bezeichnet sich als den Morgenstern. Und das Kommen dieses Morgensterns, das hatte Bileam prophezeit, vorausgesagt. Und mit dieser Prophetie auf den Messias hin haben die Juden gelebt, hat das Volk Gottes gelebt. Und es hat eine Verbindung hergestellt zwischen diesem Stern, der im Osten aufgeht, und die Geburt des Messias, eines Königs. Und diese Verbindung kannten auch die Weisen aus dem Morgenland. Weil in Babylon gab es eine jüdische Diaspora und so geht man davon aus, dass die Weisen aus Babylon kamen und das auch wussten. Und darum folgten sie diesem Stern und haben sich auf die Suche gemacht nach Jesus. Also die ersten Nachfolger von Jesus, die waren auf der Suche nach Jesus. Bewusst oder unbewusst waren sie auf der Suche nach Jesus. Und das kann uns etwas sagen für unsere persönliche Nachfolge. Nachfolge bedeutet, Jesus zu suchen. Nachfolge bedeutet, die Gemeinschaft mit Jesus zu suchen. Nachfolge geschieht in der Beziehung mit Jesus Christus. Darum folgen wir ja auch nicht einem Glaubenskonzept oder irgendeiner religiösen Philosophie. Wir folgen einer Person. Wir folgen einer Person, die uns liebt, wie uns kein anderer Mensch liebt. Der uns darum erlöst hat und befreit hat. Der uns führt und leitet. Der uns segnet und beschützt. Der uns in Ewigkeit erwartet. Wir folgen einer Person nach. Einer Person, die wir aber nicht sehen. Wir sehen ja Jesus nicht. Und die Gemeinschaft mit ihm, die geschieht nicht einfach so automatisch. Darum müssen wir die Gemeinschaft immer wieder suchen. Und wenn wir die Gemeinschaft mit ihm suchen, dann suchen wir seine Wahrheit und seine Weisheit. Wir suchen seinen Willen, seinen Frieden, seine Gerechtigkeit, seinen Plan für unser Leben. Und das geschieht durch Beten, durch Bibellesen, durch Zeiten der Stille. Es geschieht im Austausch mit anderen Christen und es geschieht am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Jesus zu suchen und die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, in die Gegenwart von ihm zu kommen, das geschieht durch die Basics des Glaubens. Und diese Basics kannten die Weisen natürlich nicht, die in Babylon gelebt haben. Darum hat Gott ihnen einen Stern geschickt. Einen Stern, der sie auf die Suche geschickt hat. Auf die Suche nach Jesus und auf die Suche nach einem König. Weil die Weisen aus dem Morgenland, dem Morgenstern gefolgt sind, waren sie auf der Suche nach einem König. Und weil sie auf der Suche nach einem König waren, war es ja auch völlig logisch, dass sie nicht zuerst nach Bethlehem gingen, sondern in die Hauptstadt, nach Jerusalem. Und dort sind sie angekommen. Und da wird berichtet, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und erkundigten sich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hierher gekommen, um ihn anzubeten. König Herodes war bestürzt. Und nicht nur er, sondern alle Einwohner von Jerusalem. Als die Weisen aus dem Morgenland in Jerusalem angekommen waren, war die ganze Stadt außer sich vor Schrecken. Sie waren alle in Aufregung, weil die Weisen aus dem Morgenland einen König gesucht haben. Es war ja nicht ihre Herkunft und ihr Aussehen, ihr Exotisches, die die ganze Stadt in Aufruhr brachte. Es war die Frage nach einem König. Und das sagt uns auch etwas über unsere Nachfolge. Denn wir folgen ja genau diesem König nach. Wir folgen einem König nach. Und das soll uns einstimmen auf Weihnachten. Wir feiern ja nicht einfach die Geburt eines kleinen Kindes oder den Jö-Effekt oder so, sondern wir feiern die Geburt eines Königs und wir folgen auch einem König nach. Es ist nicht so, dass wir Jesus nachfolgen, der unser Personal Trainer ist, der uns hilft, unser Leben zu optimieren und ein bisschen das Glück zu finden, der uns hilft, unsere Träume zu verwirklichen oder vielleicht die beste, perfekte Version von uns selbst zu werden. Wir folgen einem König nach, und zwar dem König der Könige. Wir folgen dem König nach, der Himmel und Erde geschaffen hat und darum in gewisser Weise auch einen Anspruch hat auf unser Leben. Wir folgen dem König nach, dem ein Heerscharen von Engeln dienen und der möchte, dass wir mit ihm sein Reich bauen. Wir folgen einem König nach, der in Wahrheit auf dem Thron sitzt und der wiederkommen wird in Herrlichkeit. Wir folgen dem König der Könige nach, den die drei Weisen gesucht haben. Und dass er der König ist, das steht in Offenbarung 19, 11 bis 16.
Da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Er ist der gerechte Richter und der Kämpfer für Gerechtigkeit. Seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Der Reiter trug einen Namen, dessen Bedeutung nur er selber kannte. Sein Gewand war voller Blut und man nannte ihn das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie trugen alle Gewänder aus reinem, strahlenden weißen Leinen. Sein Mund war wie ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegt. Er wird sie mit eiserner Hand regieren. Und wie beim Keltern der Saft aus den Trauben gepresst wird, so wird er sie zertreten und sie werden den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes zu spüren bekommen. Und er trägt einen Namen, geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren.
Jesus ist der König der Könige. Er ist der Herrscher des Universums. Diesen König haben die Weisen aus dem Morgenland gesucht. Jesus Christus, den Sohn Gottes, den König der Könige, den Herrn der Herren. Und das Unfassbare an Weihnachten ist, dass dieser Herr der Herren, König der Könige, Sohn Gottes, als Kind auf die Welt gekommen ist. Der König, vor dem sich einmal jedes Knie beugen wird, von dem jede Lippe bekennen muss, dass er der Herr ist. Dieser König der Könige ist an Weihnachten in einem Stall auf die Erde gekommen. Das ist das Unfassbare. Und dieses Unfassbare hat Paulus in Worte gefasst in Philipper 2, 6 bis 11.
Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch herrlich zu sich erhoben und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus werden sich einmal alle beugen, alle Mächte im Himmel, alle Menschen auf der Erde und alle im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr.
Wir machen eine Reise mit diesen Bibeltexten und stimmen uns ein auf Weihnachten, um uns bewusst zu werden, wen wir überhaupt feiern und wem wir nachfolgen. Und in Philipper steht, was an Weihnachten wirklich geschehen ist. Die Welt hat es einfach nicht gemerkt, weil Jesus in der Krippe als hilfloses Kind zur Welt gekommen ist. Aber es wurde der König der Könige geboren, der Retter der Welt wurde geboren, der wiederkommen wird in Herrlichkeit, wie es in dem Text vorher in der Offenbarung 19 steht. Und die Geburt dieses Königs hat der Stern angezeigt. Und die Könige hatten diesen Stern, sind diesem Stern nachgefolgt. Diesen König, den der Stern angezeigt hat, den haben sie gesucht und sie haben diesen König auch gefunden. Und als sie ihn gefunden hatten, haben sie ihn angebetet. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und beteten es an. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Weisen aus dem Morgenland, behaupte ich heute Morgen, waren die ersten Nachfolger. Und als sie Jesus, den König, gefunden hatten, wurden aus den ersten Nachfolgern die ersten Anbeter. Die ersten, die ihn angebetet haben. Und mit dem Ziel der Anbetung waren sie ja auch aufgebrochen. Es heißt da in, oh, jetzt habe ich hier etwas unterschlagen, im Matthäus 2,2 heißt es ja, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hierher gekommen, um ihn anzubeten. Also die waren schon aufgebrochen mit der Idee und dem Ziel, den König dann anzubeten, wenn sie ihn gefunden hatten. Also man kann sagen, wenn sie die ersten Nachfolger von Jesus waren, dann war eigentlich Ziel und Inhalt ihrer Suche, ihrer Nachfolge, war Anbetung. Und ich glaube, das will uns diese Geschichte auch sagen. Das Ziel von Nachfolge ist Anbetung. Das Ziel ist, verändert zu werden in das Bild von Jesus, Jesus immer ähnlicher zu werden, damit wir ein Leben führen können in echter Anbetung. Das ist das Ziel und der Inhalt der Nachfolge. Es geht ja nicht darum, Jesus ähnlicher zu werden in der Nachfolge und verändert zu werden, damit wir bessere Menschen werden oder damit wir Gott versöhnlich stimmen oder damit uns Gott lieber annimmt oder damit wir stolz sein können auf das, was aus uns geworden ist. Es geht darum, dass wir verändert werden, um ein Leben in echter Anbetung leben zu können. Dass wir Jesus eben den Platz auf dem Thron zugestehen und ihm Herr sein lassen über alle Bereiche unseres Lebens. Dass wir ihn nach seinem Willen fragen, dass wir uns leiten und führen lassen, dass seine Wahrheit unser Denken und Handeln bestimmt. Dass wir ihm treu sind im Kleinen, dass wir bereit sind, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. Dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Ziel und Inhalt der Nachfolge ist Anbetung. Darum führt Nachfolge, wie bei den drei Weisen aus dem Morgenland, führt das in die Anbetung hinein. Und das war nicht nur bei ihnen so. Das war auch bei den Jüngern so. Auch bei den Jüngern hat ihre Nachfolge in die Anbetung geführt. Denn die Jünger erkannten in ihrer Nachfolge, währenddem sie Jesus nachgefolgt sind, erkannten sie immer mehr, dass sie hier nicht nur einem Rabbi nachfolgten, der die Menschen in seinen Bann zog, oder dass sie einem Zimmermann nachfolgten mit Wunderkräften, oder einem Mann, der einfach ein besonderer Mensch war. In der Nachfolge merkten sie sukzessive immer mehr, dass das der König der Könige war. Dass das der Messias ist. Dass das Gottes Sohn war. Und das sieht oder erkennt man an einem Bericht aus Matthäus 14,33.
Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her.
Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn.
War ja ein spezielles Erlebnis, eines der vielen Erlebnisse, die die Jünger mit Jesus gemacht hatten. Ein intensives Erlebnis. Sie hatten erlebt, wie Petrus auf dem Wasser gegangen war. Er war natürlich auch abgesoffen. Aber Jesus stillte danach den Sturm. Und als Jesus wieder im Boot war und Petrus zurück, da sind sie alle niedergefallen. Und dieses Niederfallen, das ist ein Ausdruck von Anbetung. Und dass es nicht nur ein Ausdruck war, sondern dass es Anbetung war, das liest man ja auch in dem, was sie gesagt haben: Du bist wahrlich Gottes Sohn. Also ihre Nachfolge hatte sie in die Anbetung geführt. Und von dieser Anbetung wird auch ganz am Schluss von ihrer Zeit mit Jesus berichtet. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist das Letzte, was Matthäus berichtet über ihre Zeit mit Jesus. Und das Letzte, was da geschieht, ist das, dass Jesus einen Zuspruch gibt über das, über die Macht, die ihm wirklich zusteht, in Wirklichkeit zusteht und die er hat. Und es wird berichtet, dass die Jünger ihn angebetet haben. Also die Nachfolge hat aus den Jüngern Anbeter gemacht. Und zwar aus allen. Auch aus denen, die noch gezweifelt hatten. Sie alle wurden Anbeter. Alle wurden Anbeter. Ihre Nachfolge hat in die Anbetung geführt. Und ich glaube, das ist erkennbar in Ansätzen bei den drei Weisen aus dem Morgenland. Sie haben Jesus gesucht, wurden die ersten Nachfolger, weil sie dem Stern, der auf Jesus hingedeutet hat, gefolgt sind. Und als sie ihn gefunden hatten, wurden sie zu Anbetern. Und dass eben Nachfolge in die Anbetung führt, erkennt man auch am Leben der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren und durch ihre Nachfolge zu Anbetern wurden. Und ich glaube, das ist auch bei uns so. Unsere Nachfolge führt in die Anbetung, in ein Leben der Anbetung. Und dieses Leben endet mit Anbetung. Und dazu hören wir einen Text aus Offenbarung 7, 9 bis 17.
Jetzt sah ich eine Menschenmenge, so unübersehbar groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Als Zeichen ihres Sieges hatten sie weiße Gewänder an und trugen Palmenzweige in ihren Händen. Mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der alle Macht in seinen Händen hält, und von Christus, dem Lamm. Alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten und die vier mächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie, Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen.
Ich die Geschichte unserer Anbetung oder Nachfolge endet damit, dass wir Anbeter sind. Wenn wir das Vorwort unseres Lebens fertig geschrieben haben auf dieser Erde, dann endet das mit Anbetung. Nachfolge führt in die Anbetung und endet mit Anbetung. Und darum finde ich es so genial, dass das Ende unserer Serie von Follow Jesus, folge Jesus nach, mit dem Thema Anbetung endet. Und dass dieses Thema Anbetung auch Thema ist von Weihnachten. Weihnachten sollte ja nicht einfach nur warme Gefühle in uns auslösen oder vielleicht eine Milde anderen Personen gegenüber oder die Freude, etwas zu verschenken, sondern Weihnachten sollte Anbetung auslösen in uns. Anbetung. Und darauf weist die Geschichte der Weisen hin. Ziel und Inhalt ihrer Nachfolge war Anbetung. Und das ist auch das Ziel und der Inhalt unserer Nachfolge. Jesus anzubeten. Und ich freue mich, dass wir das heute Morgen gemeinsam tun können. In einer Zeit des Lobpreises, in der wir Jesus anbeten können. Aber es geht ja weiter im Alltag. Am Montag, indem wir Anbetung leben, weil wir Jesus als Herrn angenommen haben und er der ist, der unser Handeln, Denken und Reden bestimmt. Anbetung im Alltag. Aber heute möchten wir gemeinsam diesen König der Könige, den Herrn der Herren, den mächtigen Herrscher, von dem in Offenbarung beschrieben ist, gemeinsam anbeten. Und ich freue mich, dass wir hier musikalisch begleitet werden. Ich bitte euch, wenn ihr könnt, dass ihr aufsteht dazu.